am Dienstagabend.
7, 5, 5, 3, 0, 0. 7, 5, 5, 3, 0, 0.
Ja, also ich wollte jetzt meinen 2002 selbst komponierten, beziehungsweise nicht ganz selbst komponierten Song Zahlensenderjäger, Liebe ist gefährlich präsentieren. Deswegen nicht ganz selbst komponiert, weil die Melodie beziehungsweise das Motiv aus der Neuen Deutschen Welle stammt. Es gab da mal einen Song, Geheimagentenliebe ist gefährlich, und danach ist es so ein bisschen gemacht, allerdings nur nach dem Refrain so ein bisschen. Das andere ist aber selbst gemacht. Gut, und ich denke, wir fangen einfach mal an. Leute, ich erzähle euch, was mir so passiert, Mensch, ich bin total verloren. Dabei habe ich das mit den Zahlensender nur ausprobiert und jetzt krieg ich vom Geheimnis auf die Ohren. Früher hatte ich mit den Trauern einfach kein Glück, doch das änderte sich mit der Zeit. Aber nun heißt es gleich, junger Mann, halten Sie sich zurück, der Geheimdienst steht schon bereit. Zahlensender, Liebe ist gefährlich, denn die darf keiner sehen. BND und der CIA, die finden das irgendwie nicht wirklich okay. In einem Waldgebiet südlich von Frankfurt am Main, yeah, da sing ich meine Schicksalsmelodie. Schniedelödelum, schniedelödeli, Schicksalsmelodie.
Auf Sendung. Ein Feature von Claudia Heißenberg.
Was ist ein Zahlensender? Da stellen wir uns doch mal ganz dumm. Ein Zahlensender, das ist ein Sender, wo Zahlen ausgestrahlt werden. Genaueres, also jetzt ganz genaueres, was es inhaltlich für einen Sinn hat, wissen wir alle nicht. Wir können also nur Vermutungen anstellen.
Sie wissen, dass die Kontakte auf nachrichtendienstlicher Ebene konspirativ laufen, und eine der wesentlichen Methoden ist die Verschlüsselungstechnik. Das heißt dann die Übertragung verschlüsselter Informationen über Kurzwelle, die man dann per Rundfunk empfangen kann.
Unser großer Herr General Wolf sagte immer, Agenten sind nur so viel wert, wenn man sie denn geworben hat, dass man jederzeit über ihn an geheime Informationen herankommt. Und das geht natürlich nur, wenn man ein Verbindungswesen hat, so nannte man das im Jargon, das also erlaubt, ihn ständig abzuschöpfen, anzurufen, zu aktivieren.
Agentenfunk. Das ist die Welt der Trenchcoats und der Schlapphüte. Richard Sorge, Mata Hari, Günter Guillaume, Spione aller Nationen wurden und werden über Kurzwelle mit Aufträgen und Nachrichten versorgt. Die Technik ist einfach und effektiv. Schon mit einem simplen Küchenradio kann der Agent auf Empfang gehen. In puncto Sicherheit ist der geheime Funkverkehr bis heute ohne Konkurrenz.
Mein Name ist Jochen Schäfer, ich bin 31 Jahre alt. Wohne hier in Marburg, bin in Schlüchtern im Vogelsbergkreis vor 31 Jahren geboren worden, und zwar blind geboren worden, ohne Augen, und das ist auch der Grund, weshalb ich nichts in dieser Richtung vermisse, und habe seit 1977 die Kurzwelle entdeckt, und seit dieser Zeit habe ich mich mit diesen Zahlensendern irgendwie beschäftigt, weil sie mich faszinieren und weil sie sowas ganz Besonderes haben, eben auch deswegen, weil es so verschiedene davon gibt, in verschiedenen Sprachen und auch mit verschiedenen Signalen vorneweg.
Der Marburger arbeitet als Dokumentationsassistent in der Schülerbibliothek der Blindenstudienanstalt. Nach Feierabend fahndet er in seinem Kurzwellenradio nach den geheimnisvollen Botschaften im Äther. Jochen, der Zahlensenderjäger, der Kopf der deutschsprachigen Zahlensenderbewegung, wie er sich selber nennt. Er war fünf, als er zum ersten Mal die Geisterstimmen im Radio entdeckte.
Meine Mutter hat an dem alten Stereogerät, was wir damals hatten, da war also irgendwie der Knopf verkehrt eingestellt und da war also jetzt nicht UKW wie sonst zu hören, sondern Kurzwelle. Das hörte sich für mich damals erstmal so an, als würde es da gluckern. Das weiß ich noch ganz genau. Später habe ich natürlich herausbekommen, dass das ein Rundfunksender war, der etwas unklar eingestellt war. Und das hörte sich für mich damals so gegluckert an. Also auf jeden Fall war es doch etwas, ja, ein bisschen unheimlich auch, dieser Klang. Aber irgendwo auch reizvoll, dass man weiter so, dem Ganzen mal weiter auf den Grund zu gehen. Und dann habe ich halt irgendwann dann so weiter Kurzwelle gehört und bin dann auf einen Zahlensender gestoßen. Es war der damalige Stasi-Sender G08, wie wir ihn heute kodieren würden, kennzeichnend durch einen aufsteigenden Dur-Akkord. So unsauber hat er damals geklungen. Zunächst mal habe ich nur diese Zahlen gehört. 8, 5, 5, 9. Und das hat mich natürlich schon sehr begeistert, weil ich gedacht habe, was redet die denn da und was soll das?
Jochen ist ganz Ohr und hängt Tag für Tag am Radio. Die Eltern sind von diesem neuen Hobby wenig begeistert. Das mache dumm, behaupten sie. Überhaupt solle er sich mehr um die Schule kümmern. Wenn gar nichts mehr hilft, wird ein Stromausfall inszeniert. Sie drehen dem Sohn die Sicherung raus, um endlich Ruhe zu haben.
Alpha, Lima, Alpha. Oh, wir müssen nicht Stromausfall machen. Oh.
Mit einem Philips-Rekorder, den er 1977 zu Weihnachten geschenkt bekommen hat, nimmt Jochen die mysteriösen Botschaften auf. Ohne zu wissen, worum es dabei geht und wer oder was dahinter steckt. Den blinden Jungen fasziniert der Klang, die Kombination von Tönen, Buchstaben und Zahlen, die immer wieder anders ist.
7, 7, 8, 6, 4. Na, was geht denn das hier endlich zu Ende? 6, 4, 6, 1, 6.
Fast 500 Kassetten hat der Marburger bis heute mit den Signalen aus der Schattenwelt gefüllt. Sein wichtigstes Werkzeug ist ein Weltempfänger.
Besonders einfach ist es, wenn man zwischen die Rundfunksender geht. Also es gibt ja die berühmten Meterbänder auf der Kurzwelle. Die bekanntesten sind das 49-Meter-Band, das 41-Meter-Band, 31, 25, 22, 19, 16, 13, 11. Also es gibt noch mehr. Auf diesen Meterbändern sind die Rundfunksender, unter anderem übrigens auch der Deutschlandfunk seit einiger Zeit. So, und zwischen diesen Meterbändern, da verstecken die sich meistens. Und zwar am günstigsten ist es, entweder zur vollen oder zur halben Stunde zu suchen. Dann findet man meistens einen.
Rund um den Globus spuken Dutzende von Zahlensendern durch den Äther. Tag ein, Tag aus sind die eisernen Jungfrauen auf Sendung. Mechanische Frauenstimmen, die monotone Zahlenreihen verlesen. Sie sprechen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch und viele andere Sprachen. Allerdings steht längst nicht jede Station, die Zahlen sendet, im Dienst der Spionage. Es heißt, dass auch Wetterdaten, Lottozahlen und geheime Infos für Drogenschmuggler in dieser kodierten Form übertragen werden.
Ja, ich drehe gerade jetzt zwischen den Rundfunkbändern und suche da, ob es da jetzt irgendeinen Zahlensender gibt, den ich jetzt aufnehmen könnte. Dieser Rekorder hier, das geht nur ab 5900 Kilohertz. Von 5900 bis etwa 18.000 Kilohertz geht der, aber der hier geht durchgehend von 1 bis, na, sonst wo, wie das so genannt wird. Deswegen gehe ich jetzt mal auf 5, 4, 3, 5. Der hört mir jetzt noch gar nichts, wundert mich aber nicht. 4, 2, 7, 0. Auch nicht. Teufel. Dann gehe ich mal auf 4, 1, 6, 5. Auch nicht. 4, 5, 6, 0. Auch nicht. Der berühmte Vorführeffekt. Sag mal. Also am besten ist immer noch der 9130. das war jetzt ein Mossad-Sender. Also diese Buchstabensender vom israelischen Geheimdienst. Und die sind ja seit, ich weiß nicht wie lange, schon unvermindert aktiv, diese Mossad-Sender. Ich habe also davon auch unheimlich viele Aufnahmen schon. Und die sind also in der Zahlensender-Szene auch sehr begehrt. Das ist zu finden in den neuesten Numbers and Oddities, einem Newsletter, den der Ari aus Nederland im Internet auf seiner Homepage veröffentlicht.
Der Ari aus den Niederlanden heißt Bunda mit Nachnamen, ist 49 Jahre alt, arbeitet bei einer Bank, wohnt in der Nähe von Rotterdam und ist ebenfalls ein begeisterter Jäger und Sammler von Nummernstationen.
Ich hau wel ein bisschen bei, was ich gehört habe, sicher, dass es eine Station ist, die ich noch nie gehört habe.
Ich notiere schon, was ich gehört habe. Sicher, wenn es eine Station ist, die ich noch nicht kenne. Als das vor 2 Jahren in Afghanistan losging, da gab es zum Beispiel eine Aktivität, die sich deutlich auf den Krieg bezog. Die Russen hängen mit bestimmten Standardsendungen im Äther, in Deutsch, Englisch und Russisch. Das ist ein festes Format, das sie benutzen, ganz leicht zu erkennen. Wenn man das hört, weiß man direkt, dass es die Russen sind. Am Anfang des Afghanistan-Krieges gab es auf einmal Sendungen in Tadschikisch und Farsi. Das sind Sprachen, die da gesprochen werden. 1 und 1 macht 2, das hat also deutlich mit dem Krieg zu tun gehabt. Und sowas notiere ich dann, versuche eine Aufnahme davon zu machen und archiviere sie.
Probiert eine Aufnahme von zu machen und dann bewahre ich das.
4, 6, 4, 9, 2.
Zum ersten Mal spürte Ari den geheimen Funkverkehr in den 70er Jahren auf. Er arbeitete damals manchmal als DJ und war auf der Suche nach interessanten Geräuschen für Jingles. Beim Kurbeln am Radio stieß er auf einen Telex-Sender. Jahre später, Ari hatte sich gerade ein neues Radio mit Kurzwellenempfang gekauft, erinnerte er sich daran und die Jagd begann.
Hier kommst du in erster Instanz meistens, komm ich per Unglück tegen.
In der Regel findet man Zahlensender beim ersten Mal zufällig. So war das jedenfalls bei den meisten, die ich kenne, dass sie auf der Suche waren nach der Deutschen Welle oder Voice of America oder was auch immer. Wenn man so von einem Sender zum nächsten dreht und findet dann eine Zahlensendung, da bleibt man dabei und will wissen, was das ist. Man muss nur lange genug suchen, dann findet man immer jemanden, der Bescheid weiß. Und so kam ich mit immer mehr Leuten in Kontakt, die sich auch damit beschäftigen. Und irgendwann fängt man an, gemeinsam herauszufinden, wo das Ganze eigentlich herkommt. Je mehr Menschen mitmachen, desto einfacher wird das. Mit Peilantennen können Radioamateure in verschiedenen europäischen Ländern bestimmen, wo ein Sender sitzt. Wenn man sich aus 3 verschiedenen Richtungen eine Sendung anhört und die Antenne auf das stärkste Signal richtet, dann bekommt man irgendwo einen Kreuzpunkt. Dort muss sich der Sender befinden.
9, 4, 5.
Gelungen ist das zum Beispiel bei einem englischsprachigen Sender, der in einem Waldgebiet südlich von Frankfurt am Main geortet wurde. 20 Antennen, umgeben mit Stacheldraht und Elektrozaun, aber ohne ein Hinweisschild auf den Besitzer. Die Sprecherin des Senders hat bei den Hobbylauschern den Spitznamen Cynthia, die synthetische Stimme der CIA.
Zahlensenderjägerliebe ist gefährlich, denn jeder feine Sinn. WND und der CIA, die finden das irgendwie nicht wirklich okay. In einem Waldgebiet südlich von Frankfurt am Main, yeah, da sing ich meine Schicksalsmelodie.
Laut Spiegel bekennt sich zwar das Heidelberger Hauptquartier der US-Landstreitkräfte in Europa zu dem Sender, aber die kodierten Ausstrahlungen von E05 sollen angeblich nur dem Antennentest dienen. Dass die CIA ihre Finger im Spiel habe, sei pure Spekulation. Solche bahnbrechenden Neuigkeiten veröffentlicht Bunda auf seiner Website News and Oddities.
Ich bin Vorsitzender der Worldwide Utility News. Das ist ein Radioclub für alle, die sich Sendungen außerhalb des normalen Radioprogramms anhören. Flugverkehr, Schifffahrt, Zahlensender. Es reizt mich immer noch. Ich finde es lustig, mir das anzuhören. Und auch alle Geschichten, die es darüber gibt. Weil es da die wildesten Theorien gibt. Das ist wirklich bizarr. Ich habe zum Beispiel mal von einem Amerikaner einen ganz ernst gemeinten Bericht gelesen, der behauptete also, dass die Sendungen gemacht werden, um mit Außerirdischen in Kontakt zu treten. Mit den Marsmännchen. Ja, und so gibt es allerlei Theorien.
Ja, also sind mehr von den Theorien.
Ari Bunda und hunderte anderer Zahlensenderfreunde auf der ganzen Welt hingegen sind ganz sicher. Sie lauschen Agentenfunk. Und sie verfolgen die Fährten im Äther hartnäckig, protokollieren jede mitgehörte Sendung, notieren Sprache, Zeiten und Frequenzen, vergleichen Stimmen und den Ablauf der Durchsagen.
Es gibt Ja, nun Leute, die haben diese Zahlensender nach ganz bestimmten Kriterien aufgelistet und in einer Liste zusammengestellt. Und diese Liste wird herausgegeben von der Enigma. Die hat sicherlich ihren Namen nach dieser Entschlüsselungsmaschine unter den Faschisten. Enigma heißt aber bei uns, das ist eine Abkürzung und das bedeutet European Number Information Gathering and Monitoring Association. Übersetzt, Europäische Gesellschaft zur Sammlung und Beobachtung von Zahleninformationen.
Enigma, der Name ein Mythos. 1923 stellte ihr Erfinder Arthur Scherbius die Dechiffriermaschine zum ersten Mal der Öffentlichkeit vor. Eine technische Revolution. Sie war so leicht zu bedienen wie eine Schreibmaschine, sah auch so aus und eignete sich gleichermaßen zum Chiffrieren wie Dechiffrieren von Texten. Dazu verfügte sie über eine unglaubliche Zahl von Kombinationsmöglichkeiten. Bereits das Basismodell mit 3 austauschbaren Walzen bot dem Nutzer knapp 18.000 verschiedene Schlüssel. Bis 1939 wurde die Zahl auf 150 Billionen aufgestockt. Der Enigma-Code galt damit als absolut sicher, was sich jedoch als Irrtum herausstellte. Bereits 1940 gelang es den Engländern, einen Rechner zu konstruieren, der den täglich veränderten Code in kürzester Zeit entschlüsseln konnte. Die Enigma-Leute von heute begnügen sich damit, sämtliche Zahlensender nach bestimmten Kriterien zu ordnen.
Da haben wir Sender in verschiedenen Sprachen bzw. Sprachgruppen. Und zwar, das E steht für Englisch, das G für German, M ist keine Sprachgruppe, sondern das sind Morse-Sender, also gemorste Sender. S bedeutet Slawisch, also Russisch, Tschechisch, Slowakisch und so weiter. Sowie V bedeutet Various Languages, also verschiedene Sprachen. Und die Tonsender werden mit dem Buchstaben X gekennzeichnet. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. E03 oder E3 ist ein bestimmter englischer Zahlensender. Und die 3 gibt an, dass es genau jener Sender ist, der vom englischen Geheimdienst, vom MI5, ausgestrahlt wurde und dieses Signal Lincolnshire Poacher als Erkennungssignal hat.
Einige hundert Zahlensender-Freaks stehen weltweit in Kontakt. Im Internet, in Chatrooms oder per Mailingliste tauschen sie ihre neuesten Erkenntnisse aus in einem Jargon voller Kürzel und Zahlen. Auf diversen Websites, auch bei Aribunda, findet man Listen aller Sender mit Frequenz und Sendedatum. Rund 1200 Besucher auf seiner Seite zählt der Niederländer im Monat. Die Zahlensendergemeinde ist sehr aktiv.
Mit einem Anzahl Menschen haben wir echt ein paar Jahre alles gemonitort, was vanuit Rusland kwam, met name Telex-Uitzendungen.
Wir haben mit einer ganzen Reihe von Leuten ein paar Jahre alles gesammelt, was aus Russland kam, auch Telex-Sendungen. Dabei hat es sich um diplomatischen Verkehr gehandelt. Allerdings ist das bei den Russen oft so, dass da auch Spionage eine Rolle spielt, weil in allen Botschaften auch Jungs vom Geheimdienst sitzen. Und ich weiß natürlich nicht, was nun diplomatisch und was militärisch und was Spionage ist, aber diese Sendungen haben wir eine Zeit lang verfolgt und auch versucht zu analysieren, wo sie herkommen und wie sie aufgebaut sind. Aber weiter sind wir auch nicht gekommen. Wir haben den Code nicht knacken können.
Schon der römische Feldherr Caesar pflegte seine vertrauliche Korrespondenz mit Cicero in einer Geheimschrift zu führen. Er ersetzte jeden Buchstaben durch einen im Alphabet um 3 Stellen verschobenen. Aus A wurde D, aus B wurde E, aus C F. Auch Regisseur Stanley Kubrick spielte in seinem Film 2001 Odyssee im Weltraum mit dem Caesar-Prinzip. Verschiebt man den Namen des unheimlichen Computers HAL im Alphabet um eine Stelle, wird daraus IBM. Der Nachteil der Methode? Sie ist leicht zu knacken, denn die Häufigkeit der einzelnen Buchstaben ist immer ähnlich. Um eine Häufigkeitsanalyse zu umgehen, ist ein Schlüsseltext nötig, der länger ist als der Klartext, mit Reihen von Zufallszahlen. Solche Verschlüsselungen sind absolut sicher.
Ja, was ist leuk? Ich weiß nicht, das ist so ein spannendes Jungensbuch, weißt du?
Ja, was ist das Tolle? Keine Ahnung, es ist wie ein spannender Jungenschmöker. Spionage, Verrat und so. Das hat doch etwas Geheimnisvolles, Spannendes. Wenn man solche Sendungen hört, dann weiß man, beziehungsweise glaubt man zu wissen, worum es geht, dass es echte Agenten sind. Und das ist schon lustig, die aufzustöbern.
Also ich kann es nachvollziehen, bei Leuten, die eben außerhalb des geheimdienstlichen Metiers stehen. Wenn man drin steht, ich stand ja sowohl hauptberuflich, nämlich auf Seiten des BND, als auch nebenberuflich auf Seiten der HVA, wirklich voll im Metier, dann wird das hinterher zu einem Alltagsgeschäft und dann ist also der prickelnde Reiz einfach weg. Wer das Metier nicht kennt, also das kann ich schon verstehen, dass man da also so etwas James Bond spielen möchte.
Gabriele Gast, 1943 geboren in Remscheid, Politikstudentin in Aachen beim Ostexperten Professor Mehnert, langjährige Mitarbeiterin des Bundesnachrichtendienstes. Von 1968 bis 1990 ist sie als Spionin für die Hauptverwaltung Aufklärung im Ministerium für Staatssicherheit der DDR tätig. Sie wird verraten und 1991 zu 6 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt. 1995 wird sie vorzeitig entlassen.
Und dann von dem Berliner Reichstag, yeah, da sing ich meine Schicksalsmelodie. Schnididididum, schnididididum, Schicksalsmelodie. 5979, 5979.
Mein Name ist Günther Bonsack. Ich war 26 Jahre lang Offizier im Ministerium für Staatssicherheit, speziell in der Hauptverwaltung Aufklärung unter Leitung von Markus Wolf. Wohne in Berlin inzwischen, nach der Wende natürlich nicht mehr in der Firma, arbeite als Journalist überwiegend und war auch schon früher vom Beruf Journalist, bevor ich zu dieser Firma kam.
Günther Bonsack, als ehemaliger Leiter der Abteilung 10 in der HVA, zuständig für Desinformation und Agentenpflege in den westdeutschen Medien, ist heute 63 Jahre alt und einer der wenigen Dunkelmänner, die überhaupt bereit sind zu reden. Das Interview findet auf einer Parkbank am Obersee in Berlin-Hohenschönhausen statt, dem berüchtigten grünen Versteck der Stasi-Elite. In der locker bebauten Villenkolonie lebte man Tür an Tür. Markus Wolf residierte in der Oberseestraße Nummer 40 im ersten Stock. Sein Nachfolger Grossmann wohnte unter ihm im Erdgeschoss. Ein paar Schritte weiter, Manetstraße 6, stand Schalk Golutkowskis Haus. Genau die richtige Umgebung für ein konspiratives Gespräch.
Wir haben ja also in allen Parteien ja Agenten gehabt. Da haben wir eben auch Skandale erfunden oder Skandale befördert. Also ja, Gerüchte verbreitet, Parlamentsanfragen organisiert im Bundestag. Also wir haben schon also richtig massiv also hineinregiert in innere Belange. Wir haben Lügen verbreitet in Büchern, Millionenauflagen, also Lügen einfach verbreitet, erfunden und verbreitet, die ja wirklich geschadet haben, dann der Bundesrepublik. Es war nackter Kampf, Systemkampf der DDR gegen die Bundesrepublik.
Misstrauen, Feindschaft und Krieg sind der ideale Nährboden für geheime Operationen. Je größer die Krise, desto aktiver die Geheimdienste. Das war schon immer so. Die Lehre zur Kriegskunst des Chinesen Sun Tzu, die irgendwann zwischen dem 8. und 4. Jahrhundert vor Christus erschien, hält das Wissen über die Lage des Feindes für absolut unerlässlich, will der Feldherr militärischen Erfolg haben. Und in Zedlers Universallexikon von 1744 heißt es, ein kluger General wendet sich gerne an gute Spione, weil er dadurch dem Feinde viele Vorteile ablaufen kann.
Bei bestimmten Quellen, die sich überhaupt nicht wegbewegen konnten, die auch keinerlei Instrukteure empfangen durften oder Kuriere, die besonders gesichert werden mussten. Das waren sogenannte QS, also besonderer Quellenschutz war da angesagt. Da war natürlich der Funk die einzige Methode, die sie auch annahmen. Sie haben sich auch sonst auf nichts eingelassen. Und da war es natürlich schon wichtig, weil diese Quelle sprudelte ja nur dann, wenn der Sender funktionierte und die Zahlenkombination von der Quelle verstanden wurde und auch benutzt wurde dann für die Rückkopplung zur Zentrale. Wir haben die dann an die Abteilung 8 bei uns in der HVA, an diese Mitarbeiter übergeben. Da haben die da 6 Wochen, so ungefähr erinnere ich mich, haben die dann trainiert mit denen in irgendeinem stillen Objekt in Berlin, Hohenschönhausen zum Beispiel, da waren sehr schöne stille Villen vorhanden dafür. Und dann wurden die richtig da gedrillt, wie man das so macht, und wurden dann entlassen wiederum in die Freiheit zurück, mit der Maßgabe, nun, bitteschön, dieses erworbene Wissen auch anzuwenden, was wir dann auch taten.
Man wird schon geschult, weil man zumindest erstmal wissen muss, wie das ganze System funktioniert. Man lernt dabei die Verschlüsselungs- und natürlich Dechiffrierungsmethode. Man muss sich dran gewöhnen, einfach, ja, man muss erstmal wissen, wo überhaupt, auf welcher Frequenz der Sender kommt. Der ist sehr genau einzustellen, dass man nicht also in einen anderen nachrichtendienstlichen Sender reingerät, denn die liegen zum Teil sehr dicht beieinander in den Frequenzen. Ja, und man muss ein bisschen einüben, sich in diesen übertragenen, sind ja Zahlenkolonnen, die eben übertragen werden, dass man sich da reinhört, man muss sie mitschreiben. Also ein bisschen Routine gehört dazu. Es wird durchgeübt, da werden Probesendungen gemacht, sodass man also auch die Scheu davor verliert. Und da muss ich sagen, also das hängt mit mir persönlich zusammen, ich kann mit Zahlen gut umgehen.
Und jetzt bitte aufgepasst. So, und das bedeutet, Achtung, jetzt kommt für die Person 41371 eine Nachricht. Und diese Nachricht ist... Keine Ahnung, was man hier findet.
Üblicherweise wurden Termine bestätigt, die man zum Teil schon ausgemacht hatte, aber um die ganze Sache nochmal festzuziehen, Termine für Treffen oder dass ein Kurier kommen sollte. Also es wurden Informationswünsche übermittelt, sofern man sie sich nicht schon an den fünf Fingern abzählen konnte. Ist ja klar, wenn politische Ereignisse anstanden, haben die immer interessiert. Es wurden persönliche Grüße übermittelt. Zum Beispiel bekam ich regelmäßig zum Internationalen Frauentag am 8. März Glückwünsche übermittelt, zum Geburtstag, zu Weihnachten. Also es deckte schon eine ziemliche Bandbreite ab. Derjenige, der es verschlüsselt, addiert zu den normalen Zahlen, die im Prinzip Buchstaben darstellen, also einen Text darstellen, Verschlüsselungszahlen. Und diese addierten Zahlen, die werden dann übertragen. Also diesen Code kann man dann auch nicht knacken. Ich muss also dann, wenn ich diese Zahlen aufgenommen habe, muss ich wiederum diese Schlüsselzahlen darunter schreiben und subtrahieren, um auf den eigentlichen Text zu kommen. Zum Beispiel, wenn da also dann kam 72, 76, 72 war C, 76 H, war davor noch eine 5 für S, dann wusste man, ist also SCH. Das kann man dann also im Text schon beim Entschlüsseln sehr schnell feststellen. Also man liest quasi beim Rechnen schon den Text mit.
Also nachts, nur mal als Beispiel, aus aller Welt, aus den Vertretungen im Westen, kam nachts beim Diensthabenden über irgendwelche Blitztelegramme an, mit nichts erkennbarem Inhalt. Also bis früh um 6 oder 7 musste dieses Zeug also alles übersetzt worden sein. Das konnten, wie gesagt, wir alle nicht. Das war wirklich eine Spezialgeschichte war immer.
Also ich hatte eine Schlüsselrolle, das waren jeweils 10 Zahlengruppen, 10 Zeilen wiederum. Also da kam man schon eine ganze Weile mit hin. Und dazu den eigentlichen Code. Das war natürlich sozusagen die heiße Ware, die ich verstecken musste, die ich auch nicht vernichten konnte, denn sonst hätte ich ja keine Sendung mehr entschlüsseln können oder auch nicht selbst verschlüsseln können. Das hatte ich also immer verfügbar zu Hause.
Als das FBI im Juni 1957 den sowjetischen Agenten Rudolf Abel festnahm, fanden die Beamten in seinem Gepäck einen briefmarkengroßen Notizblock mit Zufallszahlen. Ein schlagkräftiger Beweis. Auch in dem Prozess gegen einen Londoner Kunsthändler, der einen falschen niederländischen Pass auf den Namen Erwin van Harlen besaß, spielten Zahlensender eine maßgebliche Rolle. Eine britische Spezialeinheit hatte 1988 sein Apartment gestürmt, während er gerade die Nachricht eines Morsesenders aus Prag mitschrieb. Mit seinem Küchenradio hatte der Kunsthändler in 13 Jahren 200 Botschaften vom tschechoslowakischen Geheimdienst empfangen. Entschlüsselt wurden sie mit der Hilfe von 6 Dekodierzettelchen. 3 davon waren in einem Stück Seife versteckt.
Ja, also ich erinnere mich wieder an meinen alten Freund Guillaume. Es wurden ja auch Faxen gemacht. Also manchmal Leichtsinn wird auch in den Diensten natürlich mitunter getrieben. Und man hat dem guten Guillaume, also an seinem Geburtstag auch noch original, da mit dem Funkspruch gratuliert. Und aus dem Kontext dann des gesamten Funkspruchs war klar, wann da jemand Geburtstag hatte. Und da er sowieso als Sowjetflüchtling, wie er damals sich ja entsprechend der Legende betrachtet hat oder bezeichnet wurde, hatte man natürlich von allen Flüchtlingen, die damals abhausen aus der DDR, zumindest diese Grunddaten. Und ist dann also auf den ja ohnehin im Verdacht befindlichen Guillaume nochmal gestoßen. Und Margit Wolf schreibt auch in seinem dicken Buch dort, in diesem Spionageschiff im Geheimen Krieg, beschreibt er diesen Fehler, der leider nun ja auch zur Enttarnung beigetragen hat dann letztlich.
Am 24. April 1974 werden der Kanzlerspion und Brandvertraute Günther Guillaume und seine Ehefrau Christel verhaftet. Der angebliche DDR-Flüchtling, so die Legende, hatte sich seit 1956 ohne fachliche Kompetenz, aber zielstrebig ins Zentrum der Macht hochgearbeitet. Im Oktober 1972 rückte Guillaume als dritter Referent in den persönlichen Stab von Bundeskanzler Brandt auf. Er begleitete ihn auf Wahlkampf- und Informationsreisen, hatte Zugang zu geheimen Akten und war bei abendlichen vertraulichen Gesprächsrunden dabei. Die Enttarnung des Agenten war reiner Zufall. Einem Verfassungsschützer war der Name Guillaume im Zusammenhang mit 3 Landesverratsprozessen aufgefallen. Ein alter Funkspruch aus den 50er Jahren war dann der schlagende Beweis. Darin gratuliert die Ostberliner Zentrale einem G und einer CHR zum Geburtstag und beiden zur Geburt des zweiten Mannes. Gemeint ist Sohn Pierre. Ein Vergleich der Daten gab dem Verfassungsschützer die letzte Gewissheit.
Man tat gut daran, diese Notizen nicht aufzubewahren, denn man muss ja immer vom schlimmsten Fall ausgehen, dass man irgendwie in die Optik gerät, dass eine Wohnungsdurchsuchung stattfindet, und dann wäre das natürlich ein schlagendes Beweismittel gewesen. Ich bin deshalb hergegangen und habe nach einer Sendung, weil ich die Information eben entschlüsselt hatte, das Papier, auf dem ich geschrieben habe, verbrannt. Verbrannt und vernichtet, also dann in der Toilette weggespült. Dann blieben wirklich keine Reste übrig. Das war hinter Routine, das ist Alltag. Das ist wie beim Autofahren. Sie denken ja auch nicht darüber nach, wenn Sie von einem Gang in den anderen schalten. Sie machen es einfach.
Achtung, wir rufen den Postschaffner. Das dritte Wort im Telegramm ist die Lösung. Ich wiederhole, wir rufen den Postschaffner. Das dritte Wort im Telegramm ist die Lösung. Ende der Durchsage.
Das war übrigens auch ein Jokus hier in der DDR, dass der militärische Nachrichtendienst, der hat jetzt diese übermitteln geheimen Sprüchen und so weiter und also direkt als Gag gemacht. Es gab ja einen Sender, die dann Schlagersendungen machten für den Westen und unterstellten dabei, der Sender sei auch im Westen, der war aber natürlich in der DDR, und der brillierte dann mit solchen mehr oder weniger putzigen Sprüchen, die Ziege kann gemolken werden, die Rose blüht nicht mehr und allerlei Unsinn, dass also einfach nur, wie gesagt, dem Jokusverständnis der Armeeaufklärung entsprach. Das wurde einfach als Konterpropaganda dann abgerechnet bei der Partei-SED-Führung hier. Das war einfach Spaß an der Freude. Also das ist schon auch so eine Schiene, auf der alle Geheimdienste gerne fahren. Andere zu verwirren und zu verdummen und Gerüchte zu verbreiten, die überhaupt keine Substanz haben eigentlich.
Bei seiner letzten Sendung am 31. Mai 1990, einem Donnerstag, zeigte der militärische Nachrichtendienst der DDR noch einmal seinen Sinn für Humor.
Yeah. waren wir schon leicht angetrunken. Ich meine, wir wussten ja, dass es vorbei ist. Und da haben wir uns erstmal einen gesoffen und dann haben wir alle meine Entchen gesungen.
Stasi war das also, wie eben unschwer zu hören war.
Das war der militärische Tag von Telespiel.
Das war der militärische Sender der DDR. Die Stasi selbst, die hat die kurze Botschaft Wittenberg gesendet und das war's. Damit wurden alle Mann zurückgerufen. Und die Herren vom Militärsender haben sich ordentlich einen eingegossen und ein Liedchen gesungen und das war der Abgang der Nationalen Volksarmee.
Und das war das Ende von der NV.
Nach dem Ende des Kalten Krieges, dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes und der Auflösung der Stasi, hat die Aktivität im Äther merklich abgenommen.
Sie sind bepaalde Haarde, waar het allemaal vandaan komen. Dat was in.
Es sind bestimmte Brennpunkte, wo sie herkommen. Im Kalten Krieg war das natürlich der Westen, also Deutschland, Frankreich, Amerika und England. Dann gab es den gesamten Ostblock. Jedes Land hatte da Sendungen. Und den ganzen Balkan, Jugoslawien, Albanien. Und auf der anderen Seite des Ozeans gab es Kuba. Und das war es dann auch schon. Israel war natürlich auch immer schon dabei. Und später ist noch China dazu gekommen. China und die beiden Koreas. Da kommt auch einiges her. Obwohl das auch weniger wird. Griechenland hat noch eine Zeit lang einen Sender gehabt. Und Ägypten. Und damit hört's auf. Weltweit betrachtet sind das eigentlich nur wenige Länder, die das aktiv betrieben haben.
Die recht aktiv mit bezig waren.
Ob ein deutscher Zahlensender mit einer Spieluhr vorne weg. Oder ein anderer deutscher Sender mit dem Hammer vorne dran. Das ist ganz egal und es hat doch keinen Zweck, denn ich höre sie mir doch alle an.
Gesammelt hat Jochen Schäfer in seiner Kindheit und Jugend vor allem die zwei Buchstabensender des BND. Die Behörde in Pullach hüllt sich über das eigene Treiben auf der Kurzwelle im Schweigen, obwohl das Kapitel Zahlensender dort längst der Vergangenheit angehört. Die letzte Ausstrahlung fand 1999 statt. Ein Interview gibt's trotzdem nicht, nur ein Hintergrundgespräch, bei dem dann Informationen herausgerückt werden, die ohnehin allgemein bekannt sind.
Zwei-Buchstabensender sind eben Sender, wo die Bedeutung im NATO-Alphabet dieser Buchstaben, also L und M, dann ausgesprochen werden. Lima Mike oder eben PN, Papa November oder wie auch immer. LM ist also wohl ein Kürzel für die Person, der diese Buchstaben zugeordnet sind. Denn nach diesen Buchstaben- und Tonsequenzen ging es weiter mit Zahlengruppen und die wurden eingeleitet mit den Worten: Es liegen Mitteilungen vor. Für 998. 998. Und dann die Anzahl der Gruppen. Zum Beispiel 5-3 Gruppen. Und das bedeutete, dass dann tatsächlich eine Botschaft gesagt wurde, die 53 Zahlengruppen umfasste. Und diese Zahlengruppen waren Fünfergruppen. Dass man eben erkennen konnte, aha, das ist die Botschaft.
Über 80 dieser zwei Buchstabensender soll es einst gegeben haben, auf rund 40 verschiedenen Frequenzen. Gesendet wurde jeden Tag, auch Weihnachten, um Mitternacht, 6 Uhr, 12 und 18 Uhr. Die Wiederholung gab's jeweils eine halbe Stunde später. Jochen Schäfer sammelt, abgesehen von den zwei Buchstabensendern, Ausstrahlungen vom tschechischen Geheimdienst, dem israelischen Mossad und sogenannte Polytone-Sendungen.
Also, für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt erst zugeschaltet haben, jetzt bin ich also gerade dabei, einen XP zu suchen, einen Sender, der seine Botschaften nicht in Zahlengruppen von sich gibt, sondern in Tongruppen, wobei jeder Ton für eine Zahl steht. Wollen wir mal gucken, ob wir den jetzt finden können. Ja, den haben wir. Sogar mit Botschaft, toll. Thank you. Das ist ein Sender, den wir russischen Diplomaten zuschreiben. Und diese bringen also jetzt ihre Botschaften eben nicht in Zahlengruppen, sondern in Tongruppen, wobei der tiefste Ton so eine Art Pause ist.
Tongruppensender haben keine festen Sendezeiten. Sie kommen und gehen, wann und wohin sie wollen. Generell können die Signale aus der Schattenwelt immer und überall wie aus dem Nichts auftauchen und genauso auch wieder verschwinden.
So, der Weltempfänger wird angeschmissen. Ich gucke jetzt gerade zwischen 4000 und 5000 Kilohertz, wo dieser G04 ist. Denn normalerweise erwarten wir ihn um diese Zeit. Wir haben jetzt den ersten Donnerstag im Monat und der sendet immer den ersten Donnerstag im Monat.
Und zwar normalerweise um Punkt 22 Uhr. Doch diesen Donnerstag bleibt G04 stumm. Jochen erkundigt sich telefonisch bei einem Hobbyfreund.
Ich habe es eben probiert zwischen 4000 und 5000. Da war also, ich habe erst gedacht, das wären irgendwelche atmosphärischen oder sonstigen Störungen. Hier ist ab und zu mal was los, denn hier ist Betonbau. Aber wenn du ja jetzt dasselbe Ergebnis bringst, dann gut, natürlich können wir.
Wir kommen müssen auf 5220.
5000, gut, prima, dass wir das schon mal wissen.
5320.
Genau, 5320. Und das machen wir gleich nochmal. Ja, nee, das habe ich auch. Also 100 Kilohertz höher, das ist mir auch bekannt.
Ja, ja, gut. Das ist auch noch nicht immer. Der war früher, war der 100 Kilohertz tiefer. Der bringt zwei Gleichheitszeichen.
Ah ja.
Also bringt dann zweimal eine zweistellige Zahl, dann noch zweimal die Gruppenzahl.
Gleichheitszeichen, was ist denn das nochmal?
Da.
Ach so, ja.
Da.
Huch, das ist das nicht ein Gedankenstrich?
Nee, das ist da.
Ne, das ist ein Schrägstrich.
Hm?
Ein Schrägstrich hast du jetzt gemacht. Gedankenstrich ist das nicht da.
Ach so.
Ja.
G04 ist bis heute nicht wieder aufgetaucht und vielleicht für immer verstummt. Doch auch wenn es auf der Kurzwelle merklich stiller wird, selbst im Zeitalter von Internet und Satelliten senden Geheimdienste noch immer verschlüsselte Nachrichten an unsichtbare Agenten durch den Äther.
Aber Leute, was mir so passiert, letztens war ich daheim, meine neue Freundin war natürlich dabei. Wir hörten gerade in alte Aufnahmen rein und schon kam die große Sauerei. Es klingelte plötzlich an unserer Tür und ein Geheimnismann aus dem Ausland kam im Nu und sagte, könnten Sie aufhören, unser Land zu spionieren, und da sind sich meine Frau in Rot. Zahlenwege, Liebe ist gefährlich, denn die darf keiner sehen. Der BND und die CIA, die finden das irgendwie nicht wirklich okay. Von dem kaputten World Trade Center in New York, yeah, da sing ich meine Schicksalsmelodie. Schicksalsmelodie. Ende.
So, wenn der zu Ende ist, mache ich nicht groß noch Geheimsinne anhört. Nein, dann komme ich sofort, Mensch. Los, nicht drum, was wir machen.
Achtung, 5200 Trennung. Geheimdienste auf Sendung. Ein Feature von Claudia Heisenberg. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks. Es sprachen Claudia Mischke und Ulrich Besler. Ton und Technik Ingeborg Kiepert und Genia Hoppenrath. Regie Anna Panknin. Redaktion Markus Heumann.